Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ich möchte ohne Umschweife direkt in diese Predigt für heute Morgen einsteigen und mit euch eine Begebenheit aus der Bibel teilen, wo ich glaube, dass gar nicht so viele diese Begebenheit kennen. Ich bin mal gespannt auf eure Rückmeldungen danach. Aber diese Begebenheit zeigt sehr, sehr eindrucksvoll etwas von dem, was uns in den nächsten Minuten beschäftigen soll. Und zwar geht es um einen Königssohn. Sein Vater war der erste König Israels. Wir machen keinen Quiz, ich sag's, Saul war sein Name. Ja, Saul war sein Name und er kam in einer Zeit so als König in die Verantwortung, als das Volk Israel sehr, sehr stark bedrängt war. Man könnte fast parallel noch zu heute ziehen. Sie waren sehr stark bedrängt von einer Übermacht der Philister, die ein gegnerisches Heer hatten, die in vielen Punkten ihnen überlegen waren. Und sie selbst waren völlig unzureichend ausgestattet. So wie ein, würde man vielleicht heute sagen, so wie ein unüberwindbarer Berg. Sie sahen sich bedroht und alles war so gefühlt wie in, wie kann man das sagen, so Schockstarre. Ach du Schreck, wie machen wir denn das? Und wir lesen davon, wie sich die Philister und das Heer schon an sehr strategisch guten Punkten in Position gebracht hatten im Gebirge. Sie hatten dort irgendwo Festungsanlagen und wenn du vom Gebirge her runter angreifst, dann bist du immer in einer besseren Position, weil eh du hochkraxelst irgendwo, das dauert schon, von oben hast du einen viel besseren Überblick. Und so war die Situation sehr, sehr schwierig. Und das Volk Israel war belagert. Saul, der König, und das ist fast zum Schmunzeln, aber eigentlich nicht wirklich, wenn man diese biblische Berichterstattung liest, da steht es, und Saul, der König, saß unter einem Granatapfelbaum. Und ich dachte so bei mir, kann man mal machen, wenn du gerade so angegriffen wirst. Aber wenn man dann so diese Dynamik spürt, merkt man irgendwie, das hat etwas von Resignation. Ja, überall, da tobt hier der Angriff und er setzt sich unter einen Granatapfelbaum. Mutlosigkeit, Ohnmacht. Das hatte so ein bisschen was von nichts tun und vielleicht ist das ja auch nachvollziehbar. Vielleicht kannst du dich ja auch sogar reinversetzen und sagst, ja, weißt du, wenn du so einen riesen Berg vor dir hast, dann musst du dich erstmal setzen und sagen, ach komm, ich mach erstmal gar nichts. Und irgendwie so fühlt sich die Situation an, aber der Königssohn Jonathan, den hielt es nicht unterm Granatapfelbaum. Den hielt es nicht, der wollte nicht untätig sein, nein, sondern initiativ werden. Und ich sag euch, er hatte einen ganz tollen Plan. Einen ganz, ganz tollen Plan. Er hatte nämlich folgende Idee, er wollte sehr gern die Philister angreifen. Nicht mit 600 Mann, die da gerade so zusammen waren, oder mit dem ganzen israelischen Heer. Er hat sich gedacht, wir greifen die Philister an mit zwei Leuten. Ist eine Idee. Kann man mal machen, oder? Und was macht er? Er schnappt sich seinen, so ist es beschrieben, seinen Waffenträger, seinen jungen Waffenträger, ohne seinem Vater, dem König, etwas zu sagen, schleicht sich aus dem Lager raus, ja, mit ihm zusammen und versteckt sich, legt sich so auf die Lauer und beobachtet, was die Philisterposten da oben machen. Und das ganz Besondere war dabei seine Strategie, die er seinem Waffenträger verrät. Und das lese ich euch einfach mal vor. Steht nämlich in 1. Samuel 14, diese Begebenheit, also gern nachlesen. Ihr dürft übrigens auch die Bibel jetzt schon mit aufschlagen. Da steht, und Jonathan sprach zu dem Waffenträger, komm, lasst uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Amen? Amen. Ja, Amen, sagt ihr. Aber jetzt setz dich mal zu zweit so ins Versteck und guck da mal so im ganzen Heer zu. Und da sagt er das seinem Waffenträger, komm. Also übersetzt, wir gucken mal. Wir gucken mal, vielleicht mal sehen, hat Gott ja was Gutes vor, oder? Also ich finde, das hat was von Mut, von Gottvertrauen, aber es ist auch schon ganz schön verrückt, oder? Es ist schon ganz schön, naja, vielleicht auch aberwitzig. Wir gehen mal rüber und schauen mal, was kommt. Aber das Beste ist dann tatsächlich die Art und Weise an Taktik, die er dafür anwenden will. Seid ihr bereit, diese Taktik zu erfahren? Mega. Er sagt Folgendes, mein lieber Waffenträger, folgende Idee. Kommst du nie drauf? Wäre ich auch nie drauf gekommen. Wir machen das so, wir gehen einfach aus unserem Versteck raus und sagen, hier sind wir. Kann man machen, oder? Wir gehen einfach zu ihnen rüber, stellen uns hin und das ist wie, wir sagen, hallo. Cool, oder? Oder auch nicht? Und gesagt, getan, die machen das tatsächlich so. Aber er sagt noch etwas. Er sagt, hey, wir machen das so. Und wenn die zu uns sagen, kommt mal hoch zu uns, dann ist das für uns ein Zeichen, dass Gott uns, dass Gott auf unserer Seite ist und sie in unsere Hand gegeben hat. Und tatsächlich, gesagt, getan, sie machen das. Und ich kürze diese Geschichte mal ab. Sie stellen sich hin und winken von unten hoch, hallo. Ja? Und natürlich kommt das, was kommen musste, dass die Philister von oben recht amüsiert sind. Ja, und sich über sie lustig machen. Ja, ach, sagen sie, da kommt ja hier, kommen die Hebräer aus dem Loch gekrochen. Wie schön, kommt mal hoch. Also müsst mal lesen, es steht natürlich nicht so in diesem heutigen Deutsch, aber es ist so, kommt mal hoch, da werdet ihr schon sehen, was passiert. Und ich kürze das ab. Gott gibt diesen beiden, Jonathan und seinem Waffenträger, Sieg und durch Zerstreuung von dem ganzen Team und damit dem ganzen Volk von Israel einen Sieg über die Philister. Und jetzt will ich aber heute Morgen gar nicht mit euch über krasse Taktiken von wir gehen mal hin und sagen Hallo oder sowas sprechen, sondern da ist etwas, was ich euch noch nicht verraten habe, nämlich die Reaktion von dem Waffenträger, von Jonathan, die sagt etwas aus, wo ich sage, hey, das ist etwas Vorbildliches und das wollen wir uns mal anschauen und in den Blick nehmen. Steht nämlich ein Vers nach diesem Vers hier, den wir gerade gelesen haben, folgendes. Und sein Waffenträger antwortete ihm auf diese Idee, wir gehen mal rüber, folgendes. Tu alles, was du vorhast, geh nur hin, siehe, ich bin mit dir in allem, was du tust. Ich dachte bei mir, was ist denn das für ein Typ? Also, ich meine, es ist schon stark, dass er so einen starken Satz sagt, hey, alles, was du tust, ich meine, es ist ja sein Waffenträger, es ist ja sein Bediensteter, aber so voller Vertrauen, alles, was du tust. Ich frage dich mal, und ich habe mich auch gefragt, was hättest denn du gemacht, wenn jemand, mit dem du unterwegs bist, sagst, hey, komm, wir machen das mal, und du denkst, Okay, was denn da passiert? Also, ich denke, wir Deutsche, denke ich, sind ja auch sehr ausgezeichnet im Bedenken tragen, oder? Also ehrlich gesagt, ich hätte hier einige Bedenken anzumelden bei dieser Taktik. Du auch? Das ist ja eher wie so ein Selbstmordkommando als eine Taktik. Aber wisst ihr was? Eigentlich an dieser Stelle im hebräischen Text hier steht, was der Waffenträger dem Jonathan sagt. Und zwar steht dort an dieser Stelle eigentlich zweimal dieses Wort Herzen. Im Luther ist es sogar übersetzt, falls ihr eure Lutherbibeln mit habt und aufgeschlagen habt, dass er sagt, tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Also was hier passiert, ist, dass der Waffenträger, der Soldat zu dem Jonathan sagt, mein Herz ist mit deinem Herzen. Und ganz ehrlich, ich kenne mich jetzt nicht so aus, ich hab verweigert, ich war im Zivildienst. Aber man würde jetzt eher so erwarten, dass jemand sagt, ei, ei, Sir, oder zu Befehl. Aber nicht, mein Herz ist bei deinem Herzen. Hallo? Versteht ihr, was ich meine? Zu Befehl wird es, ja, okay. Aber da war etwas in der Beziehung, da war etwas im Miteinander, wo er sagt hat, hey, mein Herz ist mit deinem Herzen. Ich werde dabei sein. Ich stehe hinter dir. Ich bin mit dabei. Du kannst dich absolut auf mich verlassen. Frage, wer wäre in so einem Miteinander, in so einer Dienstgemeinschaft oder wie auch immer, dieser beiden, wer würde sich in so einer Gemeinschaft wohlfühlen? Also ich auf jeden Fall. Wer so füreinander einsteht, da würde ich gern dabei sein. Ihr auch? Okay, 1, 2, 3. Und ihr macht das dann irgendwie anders. Aber das ist gut, dass wir uns das heute anschauen. Vielleicht kennen ja einige von euch dieses alte Lied, Herz und Herz vereint zusammen. Genau, guck mal, unsere Jüngsten hier wissen das wieder, wie es weitergeht. Sucht in Gottes Herzen Ruhe. Ja, da ist eine Kraft da. Da ist in diesem Füreinander einzustehen, ist eine Kraft. Und wisst ihr, ihr Lieben, wir befinden uns mitten in der Themenreihe, gesandt hinzugehen. Haben uns schon viele Dinge angeschaut, wie wir hingehen. Und heute wollen wir genau auf das schauen. Wie ist es, wenn wir füreinander einstehen? Füreinander einstehen wie Jonathan und sein Waffenträger. Und ich bin mir sicher, dass wir bei diesem Thema füreinander einstehen wahrscheinlich ganz, ganz unterschiedliche Assoziationen haben, wie das zu passieren hat oder wie das sein sollte. Und Jonathan und sein Waffenträger geben uns aber ein richtig gutes Beispiel, wie das gelingen kann. Der Waffenträger geht mit dem Herzen des Jonathans mit. Er vertraut ihm. Aber wisst ihr was, was ich schön finde, das liest man dann noch, weil sie das wirklich machen. Sie kraxeln dann gemeinsam den Berg hoch. Und wisst ihr, wer vorangeht? Der Jonathan. Er schickt nicht seinen Hiwi-Typ irgendwie vor und sagt, geh mal hier als Kanonenfutter. Nein, er geht selber. Sie stehen füreinander ein. Er stellt sich vor ihn, kommt dort zuerst an. Lest das mal nach. Er schickt nicht seinen Freund vor, nein. Er geht selber und stellt sich vor ihn. Und das Spannende, das, was wir dann in der weiteren Geschichte von Jonathan immer wieder entdecken, wenn man dann sein Leben weiter verfolgt, merkt man, dass das etwas ist, was er Zeit seines Lebens lebte. Woran merkt man das? Währenddessen nämlich sein Vater Saul in dem Zusammenarbeit mit dem David, der danach König wurde, immer ärgerlicher und immer ja böser auf den David wurde, weil ihm so viele Dinge gelangen. Und man musste fast Bedenken haben, und ich glaube, das war auch seine Not, dass er ihn zum Schluss vom Thron stürzte, auf den Thron kommt, dass er sein Herz zumachte, aber nicht Jonathan, obwohl er als Königssohn, was ist eigentlich der Thronfolger? Und der Saul, sein Vater, reagierte so anders als der Jonathan. Er freundete sich mit David an. Und spätestens da merkt man, Jonathan, dieser Königssohn, hatte nicht nur gute Freunde wie diesen jungen Waffenträger. Wisst ihr, es fing damit an und ging damit weiter, dass er selber verlässlicher Freund war. Guck mal an, wie wichtig das ist. Er setzte sich füreinander ein, für andere ein, so dass ihm sogar die Waffenträger vom Herzen her gern nachfolgen. Wie krass ist denn das? Und für uns ist jetzt nochmal die Frage vielleicht gestellt, was bedeutet das denn noch genauer, füreinander einzustehen? Ja, ich weiß, dass das sehr, sehr facettenreich ist. Als Freunde, als Partner, Ehepartner, als Familie oder in Kleingruppe, als Kirche oder auch in einer Gesellschaft. Was bedeutet es, füreinander einzustehen? Ihr Lieben, wir haben uns diesen Wert füreinander einstehen so auf die Fahne geschrieben und Folgendes, wie ich finde, Spannendes dazu aufgeschrieben. Da heißt es, wir entscheiden uns dafür. Also es ist keine Gefühlsduselei. Oh, mein Herz ist so nah bei dir. Nein, wir entscheiden uns, dass wir füreinander da sind. Wofür entscheiden wir uns? Einander mit Respekt und Wertschätzung höher zu achten. Wir sorgen uns um die uns anvertrauten Menschen und achten die uns übergeordneten Leiter. Wir vergleichen uns nicht, weil wir wissen, dein Erfolg ist mein Erfolg. Wenn etwas unklar ist, sprechen wir es offen an. Und so leben wir eine ehrliche Feedback-Kultur, bewahren die Einheit untereinander und, oh wow, wachsen in der Fähigkeit zu lieben, zu vergeben und geduldig zu sein. Bei mir steht hier, boah, das ist herausfordernd, oder? Das ist eine ganze Menge. Stichworte wie Respekt, Wertschätzung, Fürsorge, gemeinsamer Erfolg, ehrliches Feedback, Einheit. Dann dachte ich so, oh ja, das braucht viel Wachstum im Lieben, Vergeben und Geduld üben, oder? Absolut. Aber wisst ihr was? Auch absolut gottgemäß und jesusgemäß. Wie komme ich darauf? In Philipper 2, und ihr dürft gerne dazu auch eure Bibeln mit aufschlagen. In Philipper 2:2-5 heißt es folgendermaßen. Den ersten Teil habe ich euch mitgebracht. Und da schreibt Paulus an die Philipper. Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, so wie Jonathan und sein Waffenträger. Indem ihr einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck zu machen auf andere, sondern seid bescheiden, andere übersetzen demütig, und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch für die anderen und für das, was sie tun. Und Vers 5 heißt es, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Wie hat es uns denn vorgelebt? Es geht weiter in Vers 6, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst, also er gab alles hin und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. So erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam. Gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus Christus jede Zunge bekennen muss, dass er der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Wie stark ist das? Aber es ging über einen Weg. Ja, Jesus gab sich ganz. Er setzte sich ganz ein für sein Volk, für alle Menschen, für dich und für mich. Er ist dort am Kreuz auf Golgatha gestorben. Er ist auferstanden und er lebt heute. Er war angetrieben von diesem Gedanken auf diese Erde gekommen, dich und mich, jeden einzelnen Menschen wieder mit Gott zu versöhnen. Und er wusste, wenn er so für uns einsteht, wird es ihn alles kosten. Und er hat das getan für dich und für mich. Und in einer Art und Weise, die vorbildlich ist, wisst ihr, wie Jesus zur damaligen Zeit teilweise genannt wurde? Einige nannten ihn, er ist doch der Freund von Zöllnern und Sündern. Wisst ihr, Jesus hat das nicht auf Abstand gelebt und hat gesagt, ja, ich komme da mal, gehe da mal außen vorbei. Nee, er ist mitten hineingegangen. Jesus wurde Freund von Zöllnern und Sündern genannt. Das heißt, er scheint sich sehr intensiv und liebevoll um jeden Einzelnen gekümmert zu haben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sagten, er ist doch der Freund von ihnen. Er hat sich um sie gekümmert, für sie eingestanden. Er war mit einer Gesinnung und Haltung unterwegs, wo der Paulus sagt, hey, guckt euch das an. Guckt euch das an, versucht das nachzuahmen. Da ist so viel Kraft drin. Wenn das euer Miteinander prägt, dann wird sich euer Umfeld verändern. Glaubt ihr das? Stellt euch mal vor, wir stehen füreinander ein, wir sind füreinander da mit einer Herzenshaltung, die dem anderen das Beste wünscht und gönnt. Das ist interessant, oder? Das ist spannend, da entsteht vor mir ein Bild von einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft, wo ich sage, wow, da kann etwas draus werden. Da ist nicht das Gegeneinander oder Nebeneinander, nein, da ist ein Miteinander unterwegs sein. Die Frage ist, vielleicht sagst du jetzt, boah, also mal hier und da gelingt einem das ja vielleicht, aber gibt es denn da eine Einschränkung, wann man das so machen muss? Nee, immer. Ja, ich kann da jetzt keine bessere Botschaft euch bringen. Hier, Sprüche 17, Vers 17 steht etwas, nämlich ein guter Freund steht immer zu dir und ein Bruder ist in Zeiten der Not für dich da. Also wir stehen nicht nur füreinander ein, wenn alles gut ist, alles happy clappy und dann klatschen wir zusammen und sagen, boah, super, wir feiern miteinander, wir feiern uns, wir feiern Gott. Nein, wir stehen auch zusammen, wenn die Not kommt. Wie heißt das so im Volksmund? In der Krise zeigt sich wahre Freundschaft. Oder? Oder Freundschaft oder Freundschaften sind für Krisen da. Freundschaften sind etwas Belastbares. Lasst uns belastbare Beziehungen bauen. Und so ist das Miteinander geprägt von Respekt und Wertschätzung. Ich glaube, das ist die Grundlage. Und ich will nur mal das rausgreifen, weil mir das so wichtig ist. Vielleicht sagst du, ja, komm, Wertschätzung, Wertschätzung, das sagt man einfach so. Was ist denn der andere wert? Soll ich dir mal sagen, wie viel der andere wert ist, der heute neben dir sitzt? Er ist ganz genau so viel wert. Erstens, wie du selber. Und wenn du jetzt rüber guckst und denkst, ach, was? Viel mehr. Ah, ihr dachtet andersrum. Ja, ja, ja. Erwischt. Nein. Wie viel wert ist der andere? So viel wert wie du erstens und zweitens. So viel wert, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gab. Und ihn für den anderen genauso gegeben hat wie für dich. Also du und ich, wir sind so wertvoll wie das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Boah. Stell dir das mal vor, wenn du wieder mal das nächste Mal so denkst, Dreh dich mal rum zu deinem Nachbarn und sag, wow, du bist so wertvoll. Du kannst das Wow auch weglassen, wenn du sagst, ich bin doch kein Hund. Aber sag einfach mal, du bist so wertvoll. Ich möchte zum Schluss dieser Predigt nochmal etwas aufgreifen, einen geistlichen Impuls, so möchte ich es nennen, ein Bild teilen, der mir mitten in der Vorbereitung für diese Predigt auf einmal vor Augen stand. Und es hat etwas zum einen mit Jonathans Vater Saul zu tun und zum anderen mit einem Aspekt aus dem Wert, den ich gerade euch vorgelesen habe. Nämlich etwas später nach dieser ganzen Geschichte, ich habe es angedeutet, steht etwas über Saul, nämlich Folgendes. Und Saul sah neidisch auf David, 1. Samuel 18, Vers 9, von jenem Tag an und hinfort. Und in diesem Text bei Füreinander einstehen hieß es, wir vergleichen uns nicht, weil wir wissen, dein Erfolg ist mein Erfolg. Ich habe vor meinem inneren Auge einen Baum gesehen. Einen wunderschönen Baum mit vielen Ästen und Zweigen, die alle miteinander verbunden waren, einfach herrlich. Und ich wusste, das ist dieses Bild, was für das Miteinander steht. Für das in Beziehung zueinander stehen von uns Menschen. So wie ein Leib oder ein Organismus zusammengehört ein Baum. Und dann wurde mein Blick auf einmal von dem gesamten Baum so auf die eine Seite gelenkt. Und dort saß jemand auf einem Ast mit einer Säge. Hat etwas zerknirschtes Gesicht, unglücklich. Und währenddessen er dort so saß, sägte er und sägte er. Und als ich näher hinschaute, dann wurde mir klar, ach du meine Güte, der sägt doch nicht etwa, oh ja, auf dem Ast, auf dem er selber saß. Genau. Und ich fragte mich, Gott, ich kenne dieses Sprichwort, nicht auf dem eigenen, auf dem Ast, auf dem man sitzt, sägen. Aber was willst du damit sagen? Und mir wurde schnell klar, weil mir so dieses Wort vergleichen auffiel aus dem Text hier, dass Vergleichen in ungesunder Weise einem Segen am eigenen Ast gleichkommt. Es gibt nämlich ein Vergleichen und wir sehen das bei Saul, das dann in Neid und in Missgunst mündet. Der Saul gönnte es dem David nicht, dass er so viel Erfolg hatte. Er hätte es gerne selber, diese Ehre und alles. Und was dadurch kommt, ist nicht selten unschöne Gedanken, oder? Was man dann alles so wünscht, dem anderen gegenüber. Und der Saul, der wurde richtig wütend, nur weil ihn das Volk mehr dankte und lobte, den David als ihn. Ich glaube, Vergleichen ist ein Übel. Aber etwas, seien wir doch ehrlich, was wir alle, und da nehme ich mich absolut mit rein, was wir alle schon getan haben und immer auch noch mal tun werden, weil das in uns Menschen irgendwie drin ist, oder? Und ich weiß nicht, welche Geschichte du hast, aber vielleicht kommst du ja aus einer Umgebung, einer Kindheit, wo vielleicht Geschwister oder andere um dich herum waren, wo du sagst, die wurden immer bevorzugt. Oder das waren immer so die Strahlepüppchen oder der Strahlemann und ich so daneben. Und da ist etwas gewachsen in dir. Von wegen, dein Erfolg ist mein Erfolg. Hey, Mama, ich habe eine 1 bekommen. Die schon wieder. Ich erzähle jetzt nicht von uns zu Hause. Da gibt es andere Sachen. Aber ich will uns damit hineinnehmen, dass wenn wir den Neid und die Missgunst unser Leben und unsere Gedanken und Gefühle bestimmen lassen, dann machen wir Folgendes, wir sägen am eigenen Ast, wo wir drauf sitzen. Weil, wenn wir das tun, dann trennen wir uns von der Beziehung von dem anderen. Und Gott wünscht sich so sehr, dass wir füreinander einstehen, dass wir füreinander da sind. Und wenn dich das schmerzt, dann komm heute damit zu Gott und sag, Herr, ich bring dir all das. Und selbst wenn es Ungerechtigkeit war, ja, da geschehen auch viele Ungerechtigkeiten, aber mach dein Herz nicht deswegen zu, weil du bist derjenige, der sein Herz beschwert damit. Und Jesus lädt dich ein, daraus zu kommen. Saul konnte sich nicht mitfreuen. Kannst du dich mit anderen ehrlichen Herzens mitfreuen? Mit ihren Erfolgen? Egal, in welchem Umfeld auch immer, überprüf mal so dein Herz. Lasst uns gemeinsam unser Herzen überprüfen und sagen, Gott, wir halten es dir hin, was da so für Gedanken sind. Oder bist du eher genervt von dem einen oder anderen, auch der schon wieder? Du musst ja schon wieder vorn stehen und sowas Schönes sagen und alle sagen, oh. Ja, lasst uns da einfach ehrlich sein. Oh, wie gern wäre ich da vorne oder mal erwähnt werden, aber immer nur die schon wieder. Lasst uns unser Herzen überprüfen und Gott hinhalten, damit wir nicht am eigenen Ast sägen. Vergleichen, und das ist so der letzte Punkt, kann aber auch sein, dass du feststellst im Vergleichen, naja, ich bin ja gar nicht so schlecht. Ne? Und manche, vielleicht kennst du ja auch so Leute, wo du das Gefühl hast, wenn die anfangen, von sich zu erzählen und das, was die alles immer so gut machen und so, wo du denkst, oh, ich frage jetzt nicht, hat schon jemand mal jemanden gekannt oder irgendwie so. Aber wenn du selber jemand bist, der sich so tendenziell eher über andere stellt und über andere erhebt und sagt, na, also ich kann das gut. Es geht ja auch in christlicher Manier. Ja, man kann ja sagen, wisst ihr, also ich bin extrem demütig. Ja? Also so demütig wie ich. Oh. Ihr versteht, was ich meine. Wenn du jemand bist, der in Überheblichkeit und Arroganz auch in der Art und Weise unterwegs ist und vielleicht gibt es ja sogar Freunde oder Freundinnen, gute Berater dir, die diesen Tipp schon mal gegeben haben. Du, wenn du dann wieder so über dich erzählst, komm runter, mach mal ein bisschen, dann bedenke, dass das vielleicht ein Wink vom Geist Gottes ist. Weil du sonst an deinem Ast sägst. Warum? Wer will denn schon gern mit Leuten unterwegs sein, die immer, ich merke, dass einige richtig schmunzeln hier. Ihr habt das wahrscheinlich auch schon erlebt. Aber wenn du selber jemand bist, weißt du, Gott ruft dich heute und sagt, ich möchte dich verändern. Ich glaube, Gott kriegt das mit uns hin. Glaubst du das auch? Es gibt aber noch eine andere Seite vom Vergleichen. Nicht immer, indem man sich überhebt, sondern vielleicht sitzt du hier und sagst, oh, wenn ich den oder die sehe, die können alles immer so gut und ich bin nur so ein kleines Mäuschen. Ich kann gar nichts. Wenn ich so singen oder basteln oder was weiß ich könnte wie der oder die, ja dann, weißt du, ich glaube, deine Identität hängt nicht davon ab, ob du besser basteln kannst als deine Kinder, ob du kreativer bist als dein eigener Mann oder deine eigene Frau. Wisst ihr, wenn es darum geht, dich da zu messen, da wäre ich ziemlich weit unten in ganz vielen Disziplinen bei so vielen Menschen zu Hause. Aber das macht nicht deinen oder meinen Wert aus, ob du Dinge besser kannst, Nein, was deinen Wert ausmacht, ist das, dass du du bist und von Gott gewollt und von Gott geliebt. Und das darfst du einsetzen und in dieser Weise füreinander einstehen und warte nicht, bis du irgendein, was weiß ich, Stern am Himmel bist, wo du sagst, boah, wenn ich mal da wäre wie der. Nein, du bist du und das ist gut so und Gott freut sich über dich. Nimm das und säg bitte in dieser Form auch nicht an deinem Ast, indem du immer sagst, nein, ich kann nicht, ich bin nichts. Das stimmt nicht. Gott sagt zu dir, ich habe alles in dich hineingelegt, damit du du sein kannst. Ja? Ich möchte mit diesem Vers enden. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Lasst uns doch einander ermuntern. Lasst uns füreinander einstehen. Lasst uns mit Wertschätzung begegnen. Und ich glaube, dass Gott an dieser Stelle heute Morgen so einiges hineingesprochen hat in dem einen oder anderen Bereich, wo du vielleicht merkst, hey, da sind Beziehungen beschwert. Da ist es schwierig. Ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam aufzustehen. Ich möchte gerne noch mit uns zusammen beten. Ich glaube daran, dass Gott heute Morgen Herzen im Miteinander und im Füreinander heilen möchte, weil ich nicht glaube, dass er möchte, dass wir nebeneinander hergehen, sondern dass wir füreinander einstehen und auch natürlich nicht gegeneinander. Und ich möchte uns gern Gelegenheit geben, kurz in Ruhe vor Gott zu kommen und zu überprüfen, wo sind Dinge in deinem Leben, die dieses Füreinander oder dieses Miteinander erschweren. Vielleicht ist es dieses Vergleichen, dieses Understatement, dieses Ich kann nichts oder dieses über andere erheben oder auch dieses neidisch sein. Ganz egal, was es ist, vielleicht auch den Wert des anderen zu schätzen und du so Krummel hast, darf dich einladen, darüber nachzudenken und das zu Gott zu bringen. Danke, Herr, dass du unsere Herzen kennst. Danke, dass du uns nicht runtermachst, Herr, wenn wir irgendwo mal falsche Gedanken oder irgendetwas haben, sondern danke, dass du so liebevoll bist wie ein Freund, der uns das zeigt, der uns das sagt, weil Liebe ist offen und ehrlich und verschweigt nicht. So bist du. Und so gehst du auch heute Morgen mit uns um, mit jedem Einzelnen. Danke, Herr, dass du unsere Herzen kennst, dass du Not kennst, dass du auch Neid und Missgunst siehst, egal wie verborgen sie ist. Herr, dass du negative Gedanken siehst, die wir gegenüber anderen haben, woher auch immer sie kommen. Danke, dass du uns hilfst, diese Dinge bei dir loszuwerden und mit dir es lernen, darin umzudenken. Hilf du uns, Geist Gottes, dort, wo arrogante Züge da sind. Herr, schenk uns ganz liebe Freunde an die Seite, die uns darauf hinweisen und uns Gnade, jedem Einzelnen, dass wir hinhören und dass wir offen sind, Herr, Kritik anzunehmen. Danke. Danke, dass du uns zusammengestellt hast und dass du in unserer Mitte bist. Herr, und wir wollen in der Art und Weise, wie wir füreinander da sind, wie wir füreinander einstehen und wie wir uns behandeln in Wertschätzung und Höhe achten. Herr, wollen wir ein Beispiel geben, wollen wir ermutiger sein darin, wie es sein kann, wenn man in deinem Sinn Gott handelt und ein Miteinander lebt. Herr, was Kraft hat, was Freude bereitet und was Veränderung und Heilung bringt. Und darum bitte ich jetzt von Herzen, Herr, dass du durch die Reihen gehst und dass du die Herzen berührst, Herr, dort, wo Heilung und Veränderung notwendig ist. Danke für deine Liebe. Herr, wir beten dich an. Amen.